Der Psalm 84, den wir vorhin gehört haben, den Daniel vorgelesen hat, wurde gebetet auf dem Pilgerweg nach Jerusalem. Und er ist eine Liebeserklärung an den ganzen Tempelbezirk. Aber es ist nicht die Pracht, die den Beter fasziniert, so wie wir manchmal vor dem Bau einer Kathedrale beeindruckt sind. Der zweite nachexilische Tempel war verglichen mit dem ersten eher bescheiden. Den Beter des Psalms bewegt die innere Qualität des Heiligtums. Es ist der Ort, wo man Gott begegnen und ihn erleben kann. Sein Denken, Wollen, Fühlen, buchstäblich alles kreist um ihn, kreist voller Sehnsucht um diesen Ort der besonderen Gegenwart Gottes. Genau übersetzt heißt es in Vers 3, mein Herz und mein Leib schreien dem lebendigen Gott entgegen. Und in Vers 5 und 6 preist der Beter des Psalms deshalb alle glücklich, die sich auf diesen Pilgerweg machen. Luther übersetzt diese Verse, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Genauer übersetzt müsste es aber heißen, selig die Menschen, deren Stärke in dir gegründet ist, die Pilgerwege in ihrem Herzen haben. Anders übersetzt, wir haben das gerade in der Elberfelder so gelesen, die Wege in ihrem Herzen haben. Dieses Bild von den inneren Wegen in unserem Herzen hat mich berührt und angesprochen und deswegen soll dieser Vers die Grundlage dieser Predigt sein. Das Herz steht ja in der Bibel für die Persönlichkeit des Menschen, für sein Denken, Fühlen, Wollen, für seine Wünsche, für seine Träume und Hoffnungen, auch für seine Enttäuschungen und Verletzungen, für all das, was ihn geprägt und zu dem Menschen gemacht hat, der er jetzt ist, das, was seinen Charakter geformt hat. Die Bibel weiß über das menschliche, über das natürliche Herz nicht viel Gutes zu berichten. Es ist ein trotzig und verzagtes Ding von Grund auf böse, heißt es zum Beispiel in Jeremia 17, Vers 9. In unseren Herzen finden wir Angst und Unsicherheit sowie Rebellion und Selbstbezogenheit. Wir finden darin aber auch Hoffnung und Liebe, dann wieder viel Selbstverkrümmung und viele Art von Gefühlen, die uns oft entgleiten. Unser natürliches Herz ist eine Wildnis voller Klippen und Abgründe, hat jemand geschrieben. Und ich finde, er hat recht. Das ist die Landschaft, vor der wir stehen, wenn wir Wege in die Gegenwart Gottes bahnen wollen. Und Gott möchte durch diese Wildnis unseres Herzens Wege bahnen, Pilgerwege. Erstens der Start. Die meisten von uns, vielleicht alle, haben einmal vor dieser Wildnis ihres Herzens gestanden und eine Sehnsucht gespürt, zum ersten Mal einen Weg in die Gegenwart Gottes zu finden. Vielleicht durch das Tal ihrer Zweifel und die Klippen der Angst zu gehen. Zweifel daran, dass es am Ende des Weges tatsächlich einen Gott gibt, der dich immerzu schon mit Namen gerufen hat. Und Angst davor, dem Allmächtigen enttäuscht, zurückgewiesen oder vielleicht geknechtet zu werden. Und tatsächlich ist es ein Geheimnis, warum einige Menschen diesen Weg beschreiten können und andere nicht. Ich habe einmal eine Frau begleitet, fast ein Jahr lang, die diese Sehnsucht nach Gott in ihrem Herzen trug, die vor der Wildnis ihres Herzens stand und wirklich gerungen hat, diesen Weg in die Gegenwart Gottes zu gehen. Aber sie ist schließlich traurig und resigniert vor diesem Weg stehen geblieben. Und damals habe ich begriffen, es ist nicht nur unser Entschluss, diesen Weg zu Gott zum ersten Mal zu gehen, sondern es ist auch Gnade, wenn Gott uns diesen Weg gehen lässt. Wir berichten uns manchmal, wie es war, als wir den Weg in die Gegenwart Gottes zum ersten Mal gegangen sind. Seltener erzählen wir uns gegenseitig, wie diese Begegnung dann wirklich ablief. Es ist ein intimer Moment, in dem Gott sehr individuell auf jeden Menschen eingeht. In dem uns Jesus zuruft, komm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und was geschieht in den Jahren danach? Ist unsere Pilgerschaft dann beendet? Ist diese Anfangsbegegnung ein besonderer, heiliger Moment, von dem wir ein Leben lang zehren? Natürlich nicht. Warum machen wir uns dann so selten auf dem Weg, Gott zu begegnen? Ich glaube, es hat etwas mit der Wildnis unseres Herzens zu tun. Und auch damit, dass diese Wege keine breiten Chausseen sind, sondern manchmal auch steil und steinig. Manchmal kostet es Zeit und Kraft, diese Wege zu bewältigen. Bevor ich jetzt mit euch einige dieser Wege betrachten will, möchte ich mit euch gemeinsam meine erste Predigtvorbereitung ansehen. Es ist eine Art Brainstorming gewesen und auch nur ein Ausschnitt der Thematik. Und es ist auch kein Kunstwerk, sondern eine Skizze. Und ich bitte dich mal, das zu zeigen. Ihr seht hier unterschiedliche Wege, Pilgerwege, in der Wildnis eures und auch meines Herzens. Das sind einfach Bibelstellen, die ich zusammengeschrieben habe oder Wege, die ich gefunden habe in der Bibel, die ich dann auch als Wege gekennzeichnet habe. Und ich lade euch jetzt ein, auch selbst vielleicht mal darüber nachzudenken, welche Wege euch in die Gegenwart Gottes führen. Und ich lade euch ein, ihr habt ja einen freien Sonntag, einen heiligen Sonntag, vielleicht auch heute einen dieser Wege, dieser geistlichen Wege zu gehen. Erstens war der Start, zweitens die Menge deiner Wege. Und ich bin jetzt in diesem Bild unten rechts. Jesaja sagt in Kapitel 57, 10, du hast dich zerarbeitet mit der Menge deiner Wege. Und ich bitte mal, das Bild jetzt wieder auszublenden, damit ihr mir zuhören könnt. Danke. Du hast dich zerarbeitet mit der Menge deiner Wege. Hier mischen sich reale Lebenswege mit geistlichen Pilgerwegen, wie ja sonst im Leben auch. Unsere Wege durch unser Herz sind ja immer verwoben mit unserem realen Leben in Familie, Beruf, Gemeinde und wo wir sonst engagiert sind. Jesaja spricht dieses Wort zum Volk Israel, das seine Kraft aufbraucht, indem es in vielfältiger Weise unterschiedlichen Götzen opfert. Und er fährt fort, weil du immer noch einen Rest Kraft in dir findest, hörst du damit nicht auf. Du hast dich zerarbeitet an der Menge deiner Wege. Das ist ein Wort, das unseren Zeitgeist bedient. Uns ist so viel möglich. Allein, das war das Erste, was mir einfiel, allein die sozialen Netzwerke bieten viele Wege, die wir gehen können, Tag und Nacht. Oder unser Beruf ist vielschichtig, die Arbeit immer anspruchsvoller. Immer neue Wege sollen wir in immer kürzerer Zeit bedienen. Und selbst für unsere Freizeit bieten sich mehr Möglichkeiten, als wir jemals nutzen können. Und wir starten immer wieder neu durch und rennen einen neuen Weg entlang. Oft sind wir eigentlich zu müde, aber irgendwie finden wir dann doch noch eine Kraftreserve. Ist das falsch? Es sind ja keine Wege, an dessen Ende, wie bei Jesaja, einem Götzen geopfert wird. Oder etwa doch? Was sind unsere tiefsten Motive, all diese Wege zu gehen? Du hast dich zerarbeitet an der Menge deiner Wege. Wenn ich schon müde bin vom Laufen auf meinen realen Wegen, will ich mich dann noch zusätzlich auf einen Pilgerweg begeben? Wo ich so viele Wege beschreite, reduziert sich mein Kontakt zu Gott oft auf ein Stoßgebiet zwischen den Herausforderungen unseres Lebens. Ich denke, das kennen wir alle. Das Gehen eines geistlichen Pilgerweges in meinem Herzen erscheint als zusätzliche Last. Und der Gedanke, Gott würde dies von mir erwarten, bedrückt mein Gewissen und dämpft meine ohnehin schon spärliche Beziehungsaufnahme zu ihm. Aber wir sind ja diesen Weg schon gegangen und wir wissen, dass es sich lohnt. Vor dem Angesicht Gottes erlebe ich Frieden, dringt Freude durch und ich gewinne neu den Blick auf das, was wirklich zählt. In der Nähe zu Gott werde ich in den Menschen verwandelt, den Gott sich gedacht hat, als er mich schuf. Es gibt nichts Erfüllenderes, als sich Gott hinzuhalten und das zu empfangen, was er für uns bereitet hat. Drittens, der Weg der Vergebung. Wie ihr auf der Skizze gesehen habt, gibt es ja wirklich viele Pilgerwege zu Gott. Und manche sind kurz und leicht zu gehen, wie zum Beispiel der Weg der Freude. Das ist ein Weg, den ich schnell gehen kann, also ich. Manche Wege sind steinig und lang, sodass wir uns manchmal fragen, ob es nicht besser wäre, wieder umzukehren oder einfach am Wegrand sitzen zu bleiben. Der Weg der Vergebung ist vielschichtig. Manchmal führt er uns schnell in die Gegenwart Gottes. Und manchmal verlaufen wir uns in der Wildnis unseres Herzens. Statt Gott meine Schuld zu bekennen und Vergebung zu erfahren, irren wir manchmal durch das Tal der Lüge, in dem unsere Schuld heruntergespielt und unser Gewissen beschwichtigt wird. Oder wir bleiben in der Schlucht der Selbstverdammung, in der wir nicht mehr an die Vergebungsbereitschaft Gottes glauben. Zu groß scheint uns unsere Schuld und zu oft sind wir am gleichen Verhalten gescheitert. Oder wir arbeiten im Bergwerk der Selbstwiedergutmachung, um unsere Schuld selbst abzutragen. Und verbringen dort oft viel mühsame und vergebliche Zeit. Wenn wir endlich vor Gott erscheinen, der uns in Gerechtigkeit und Liebe begegnet, erfahren wir schließlich Heilung und Wiederherstellung. In Jesaja 57 spricht Gott: Da ich ihre Wege ansah, heilte ich sie. Ich kann nur jeden einladen, den direkten Weg einzuschlagen, um Vergebung und um Heilung zu erfahren. Und wenn andere an uns schuldig werden? Wer kennt nicht den Schmerz der Enttäuschung, die Verletzung, die in unserem Inneren nagt? Die all meine Gedanken und Gefühle gefangen nimmt und mich nachts nicht schlafen lässt. Ich trage diese Last der Kränkung wie einen schweren Stein und folge dem, der mich so verletzt hat, durch die Wildnis meines Herzens, immer den Blick auf ihn gerichtet, fremdbestimmt wie ein Gefangener. Und es dauert manchmal lange, bis ich die Stimme Gottes vernehme, die eigentlich die ganze Zeit über schon da gewesen ist, die mich ruft und einlädt in seine Gegenwart. Willst du es nicht wagen, dich auf den Weg zu mir zu machen? Ich möchte deine Verletzungen mit dir zusammen ansehen. Ich bitte dich, mir den schweren Stein deiner Kränkung und Verletzungen zu geben. Ich bitte dich, dass du mir vertraust und deinem Schuldner vergibst. Ich gehe mit der abgegebenen Schuld gerechter um, als du es könntest. Gerecht und liebevoll. Und vor dem Thron Gottes kann ich dem, der an mir schuldig geworden ist, sagen: Ich habe mich entschieden, dass du nicht mehr für mich schuldig bist. Ich vergebe dir. So wird die Begegnung mit Gott zu einer Erfahrung von Entlastung und Freiheit. Viertens, der Wüstenweg. Der Weg durch die Wüste ist wohl der schwierigste Weg und nur Gott weiß, wie lang er sein wird. Wer durch die Wüste geht, erlebt Mangel. Mangel an Nahrung und Wasser, an interessanten Eindrücken, an Schutz und an Gemeinschaft. In der Wüste verstehen wir das Handeln Gottes nicht mehr. Er stirbt manchmal alle Kommunikation mit ihm. In der Wüste erlebe ich mich geworfen auf mich selbst, begrenzt, verwirrt, traurig oder zornig und manchmal beides. Wüstenerfahrungen hatten auch die großen Männer Gottes, allen voran Hiob, der sich schließlich den Tod wünscht, oder Jeremia, der den Tag seiner Geburt verflucht. Elias, der sich in einer Höhle schlafen legt und damit den Kontakt mit Gott und den Menschen entflieht. Wer durch die Wüste geht, begegnet vor allem sich selbst. Wir sehen deutlicher als sonst, wer wir sind und was wir vermögen. Gott nutzt diese Zeiten, um unseren Charakter zu formen und unseren Glauben zu prüfen. Und wir selber merken, was an unserem Glauben echt ist und trägt. Wenn wir am Ende eines Wüstenweges schließlich vor Gott stehen, voller Fragen und vielleicht Anklagen, dann begegnet uns sehr oft der heilige Gott, der ganz andere und auch fremde Gott, so wie er auch Hiob begegnet ist, dem er auf alle Fragen und Anklagen seine Größe und Allmacht vor Augen führt. Und Hiob, er wendet seinen Blick von sich selbst ab hin zu Gott und beugt sich vor ihm. Er kann wegschauen von sich selbst und seiner Not, sich loslassen, seinen Blick auf Gott richten und anbeten. Das fällt Menschen unserer Generation schwer. Wir haben gelernt, alles kritisch zu hinterfragen und Erklärungen einzufordern. Für uns ist so viel machbar geworden, dass wir nur schwer hinnehmen können, mit leeren Händen und ohnmächtig vor Gott zu stehen. Wir sorgen so gut für uns selbst, dass wir es als Zumutung empfinden, wenn wir unser Ego aus der Hand geben sollen. Und wir akzeptieren nur schwer, dass Gott nicht immer nach unseren Vorstellungen und Wünschen handeln muss, weil er der Heilige ist. Nicht nur unser Freund, sondern auch ein verzehrendes Feuer, der Töpfer, in dessen Hand wir der Ton sind, der uns nach seiner Vorstellung formen kann. Am Ende des Wüstenweges werde ich Frieden finden, wenn ich das in der Tiefe meines Herzens akzeptiere. Wenn ich wie Hiob in die Anbetung durchdringe, mich mit meiner Lebensnot loslasse und mich überwältigen lasse von dem heiligen Gott. Vielleicht höre ich dann auch das Wort, das Gott Mose zugerufen hat. Im 5. Mose 2 sagt Gott: Ich habe dein Wandern durch diese große Wüste auf mein Herz genommen. Was du durchmachst, ist mir nicht egal. Ich leide mit dir. In Jesus habe ich doch alle menschliche Not erlitten und gespürt. Auch deine. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Du gehst den Weg nicht allein. Ich habe dein Wandern durch diese große Wüste auf mein Herz genommen. Amen.